Wie Thomas schon erwähnt hat, heißt die sogenannte Jahreslosung für das Jahr 2012: Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Der Text, oder besser gesagt das Bibelwort der Jahreslosung, so habe ich mir gedacht, ist eigentlich echt cool und stark. Dieser Text ist sehr motivierend. Er ist andererseits auch sehr provozierend. Er ist auch sehr herausfordernd für uns alle. Beim genaueren Hinsehen und Lesen entdeckt man, dass in diesem kurzen Satz zwei Extreme förmlich aufeinanderprallen. Da ist auf der einen Seite die Rede von der Schwachheit und auf der anderen Seite die Rede von der Kraft. Und diese zwei Pole, die stehen sich in einer gewissen Weise konträr gegenüber. Im Griechischen steht für Schwachheit das Wort Asthenia. Das heißt so viel wie Kraftlosigkeit. Hören wir genau hin. Kraftlosigkeit, also ohne Kraft. Oder Schwachheit, so könnte man das Wort auch übersetzen. Oder mit dem anderen Ausdruck und Begriff Unvermögen. Und jemand hat einmal gesagt, überall, wo diese kurze Silbe UN davor steht, geht es um das Unvermögen. Und die Auslegung überlasse ich jedem Einzelnen von euch. UN, ja, Unvermögen, wie immer. Dieses Wort kann auch übersetzt werden mit dem Begriff Schwachheit oder ohne Kraft sein. Und diesem steht das griechische Wort Dynamis gegenüber. Jeder weiß von euch, dass aus diesem griechischen Wortstamm unser deutsches, unter Anführungszeichen, deutsches Wort Dynamit kommt. Dies bedeutet so viel wie Kraft, aber keine Angst. Es bedeutet nicht die zerstörerische, kaputtmachende Kraft, sondern die schöpferische. Die schöpferische oder die kreative Kraft, die gebraucht wird, um etwas voranzubringen, um etwas zu formen, um etwas zu erhalten, um etwas zu bewegen. Wir wissen ja auch, dass der Mann, der eigentlich der Erfinder des Dynamits gewesen ist, nämlich der Alfred Nobel, sehr traurig war, dass seine Erfindung letztlich missbraucht und nicht gebraucht wurde. Er hatte gedacht, er habe den Bergleuten ein Instrument in die Hand gegeben, damit sie nicht mehr weiterhin mit Hammer und Meißel und Pickel diese schwere Arbeit unter Tag tun müssten, um das Erz oder die Kohle herauszugraben, sondern man könnte sie mit seiner Erfindung lossprengen und sich viel Arbeit und viel Mühe ersparen. Was hat die Menschheit daraus gemacht? Aus dieser kreativen, schöpferischen, positiven Kraft, die in diesem Dynamit steckt, sie hat es missbraucht. Sie hat es missbraucht zur Zerstörung und zur Vernichtung. Also Dynamis im Griechischen ist diese schöpferische, aufbauende Kraft. Es könnte auch übersetzt werden mit dem Wort Fähigkeit oder mit dem Wort Können oder Macht oder Vollmacht, etwas zu bewerkstelligen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich habe mir gedacht, diese beiden Ausdrücke sind eigentlich, nämlich der Ausdruck Schwachheit auf der einen Seite und der Ausdruck Kraft auf der anderen Seite, man könnte sie auch als gewisse Markenzeichen benennen. Das Markenzeichen Schwachheit steht für den Menschen. Das ist vielleicht sehr provozierend. Wir schaffen doch was. Wir haben doch was geschaffen. Wir können doch was. Wir sind doch wer. Wir haben doch etwas zustande gebracht. Natürlich, das sei auch ins rechte Licht gerückt und daran möchte ich auch nicht rütteln oder die Leistungen der Menschheit oder des Menschen schmälern. Und doch ist der Mensch selbst, und wenn er, wie gestern Abend jemand sagte, 108 Jahre alt wird, nur ein Windhauch. Er vergeht und er ist nicht mehr da. Er ist, wie das Wort Gottes sagt, wie eine Blume oder wie das Gras auf dem Feld. Nun, bei uns gibt es noch viel Regen und Feuchtigkeit und da bleibt selbst im Januar noch grün, wo es eigentlich weiß und gefrierend sein sollte. Aber in der Gegend der Welt, wo dies geschrieben wurde, da braucht die Sonne nicht lange herabzubrennen und alles grün verdorrt und vergeht und ist nicht mehr. Die Schwachheit ist letztlich bei aller Leistung, die wir haben und bei allem, was wir erbringen können und bei aller Kraft, die wir ausüben und Anstrengung, die wir unternehmen, eigentlich das Markenzeichen des Menschen. Wir kommen schnell an unsere Grenzen, schneller, als es uns manchmal lieb ist. Jesus hat einmal gesagt, ohne mich könnt ihr wenig tun. Bitte? Nichts. Aha. Im Johannes 15 steht, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das ist unser Markenzeichen. Wir schaffen zwar ein bisschen was im Vergleich, aber es ist schwach und kümmerlich. Ich freue mich immer wieder über eine Zeitschrift, die ich schon seit längerer Zeit abonniert habe. Das ist die Zeitschrift Forum Gesundheit. Die kriegt man umsonst übrigens von der Krankenkasse. Wenn ihr die mal lesen wollt, dann abonniert sie. Hochinteressant. Es steht fast auf jeder Seite mindestens 5-mal, die Wissenschaftler haben entdeckt. Vorige Woche, vor 14 Tagen, durch dieses Institut, dort und dort. Ich habe mir gesagt, wie viel kann denn noch entdeckt werden, obwohl man schon tausende von Jahren dabei ist, etwas zu entdecken. Mir kommen dann immer ein bisschen das Lächeln durch, wenn ich mir sage, wie schwach ist doch der Mensch. Er entdeckt trotz seiner Forschungen immer noch was. So groß und umfangreich ist letztlich die Schöpfung Gottes vor unseren Augen. Aber das Zweite, nämlich das Wort Kraft oder Dynamis, das ist das Markenzeichen Gottes. Das Markenzeichen Gottes. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Dieses Wort Dynamis oder Exousia, wie es auch genannt wird, das ist ein Begriff, der von Autorität, von allumfassender, von ewiger, von unveränderlicher, ja von kraftvoller Macht und von kraftvollem Wirken spricht. In Wahrheit ist Gott der Allmächtige. Unsere Macht, und sei sie noch so groß, oder unsere Kraft, und sei sie noch so umfangreich, ist ja beschränkt, ist begrenzt, ist vergänglich. Von ihm heißt es, mir ist gegeben alle Gewalt, oder allmächtig ist Gott, alle Gewalt, die im Himmel und auf Erden ist. Und noch eine letzte Vorbemerkung zu dieser Jahreslosung. Dieser Satz der Jahreslosung, der beginnt mit einem kleinen Wörtchen, nämlich mit einem Bindewort denn. Und Fritz hat uns auf der Folie einige Punkte vor diesem denn gemacht. Das heißt, dass diese Jahreslosung aus einem größeren Ganzen herausgenommen wurde. Ich habe hier ein Bild, das sieht vielleicht ganz gut aus. Es steht auch drauf, du bist der Gott, der Wunder tut. Aber fehlt nicht bei diesem Bild noch etwas? Bitte? Der Rahmen fehlt. Wenn um dieses Bild erst der Rahmen gemacht wird, dann wird es irgendwie anders und es wird vollständiger und ganz. Es ist also etwas, was bei unserer Jahreslosung zumindest für mich ein Stück weit fehlt, denn sowohl das Bild ohne Rahmen ist nicht so gut, aber der Rahmen allein, der ist natürlich auch nicht das Wahre. Das sieht dann etwas komisch aus und ihr lacht schon drüber, denn ich passe nicht in den Rahmen. Ich falle immer ein bisschen aus dem Rahmen, aber das mag seine besondere Bewandtnis haben. Dieser Satz der Jahreslosung soll nicht aus dem Rahmen fallen und er ist genommen aus dem Zusammenhang, der da wirklich ganz heißt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist der komplette Satz der Jahreslosung. Und der Satz ist noch nicht ganz komplett aus dem Vers und auf dem Zusammenhang des zweiten Korintherbriefes. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ein Ausleger schreibt, unser Brennstoff für die Kraft des Lebens ist die unerschöpfliche Gnade Gottes. Ist die unerschöpfliche Gnade Gottes. Und Fritz wird jetzt auch den zweiten Teil dieses Textes noch mit einblenden. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, wird umrahmt von diesem Text. Lass dir an meiner Gnade genügen. Die Gnade, das ist Gottes unverdiente Liebe, die sich uns zuwendet. Gottes unverdiente Liebe, ihr Lieben, die sich uns zuwendet. Wir haben darauf eigentlich überhaupt keinen Anspruch. Wir haben dabei keinen Anspruch und sie wird auch nicht durch Leistung oder Gegenleistung oder Verdienst erworben, sondern Gnade ist der Begriff, der das unverdiente Zuwenden Gottes in seiner Liebe an uns ausdrückt. Gnade, das zeigt uns, dass Gott sich uns zuwendet, dass er uns annimmt und dieser Rahmen, ihr Lieben, ist letztlich auch der Rahmen, in dem sich unser Leben als Christ bewegt. Ich habe mich gewundert, wie oft dieses Wort im Alten und im Neuen Testament der Bibel vorkommt. Das Wort Gnade. Das Wort, das ausdrückt, dass sich Gott uns unverdient zuwendet. Wir meinen ja immer, Gott müsste uns letztlich das geben, was wir wirklich verdienen. Ich denke, Wilhelm Busch, der bekannte und schon verstorbene Pfarrer, war es, der gesagt hat, wenn uns Gott geben würde, was wir verdienen, dann wären wir schlecht dran. Der Apostel Paulus sagt in Römer Kapitel 6, Vers 23, der Lohn oder der Verdienst oder die Auszahlung der Sünde, was ist das? Der Tod, die Vernichtung, die Verdammnis, das ewige Verderben, aber die Gabe oder die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Jesus Christus. Und deshalb habe ich mich eigentlich über mein Predigtthema, das mir gestellt wurde, mit Jesus ins neue Jahr ganz und gar gefreut. Denn mit diesem gnädigen Herrn, der sich uns zugewandt hat und der uns bedingungslos annimmt und der jeden von uns liebt, dürfen wir ins neue Jahr gehen und dieses neue Jahr mit seinen 366 Tagen in großer Freude und Zuversicht beginnen. Der Text, den die Jahreslosung ausdrückt, der stammt aus dem zweiten Korintherbrief. Frage an euch, habt ihr den zweiten Korintherbrief schon einmal im Zusammenhang durchgelesen? Ja, super. Ich habe einen Vorschlag, lest ihn nochmal. Mich hat dieser Brief in der Vorbereitung für die Jahreslosung sehr betroffen gemacht und total verwirrt. Der zweite Korintherbrief ist kein schöner Brief. Der zweite Korintherbrief ist ein Brief, der viel von Verwirrung spricht. der uns eigentlich eine total zerrüttete Gemeinde vor Augen stellt. Da gibt es Dinge, da stehen einem, selbst bei der Glatze, die ich habe, noch die letzten Haare zu Berge. Es ist grausam, was Paulus da schreibt, auch im ersten Korintherbrief bereits, aber in diesem zweiten kommt das noch viel deutlicher zum Tragen. Im Kapitel 12, im selben Kapitel, da schreibt er in Vers 20 und 21, ich fürchte, wenn ich komme, finde ich euch nicht, wie ich will, und ihr findet mich auch nicht, wie ihr wollt, sondern es gibt Hader, es gibt Neid, es gibt Zorn, es gibt Zank, es gibt üble Nachrede, Verleumdung, Aufgeblasensein, Unordnung. Ich fürchte, wenn ich abermals oder nochmals komme, wird mein Gott mich demütigen bei euch. Und ich muss Leid tragen über viele, die zuvor gesündigt und nicht Buße getan haben für die Unreinheit und Unzucht und Ausschweifung, die sie getrieben haben. Und im ersten und zweiten Vers des zweiten Korintherbriefes steht, ich schreibe euch Paulus und ich schreibe an die Gemeinde Gottes. Und dann tritt so etwas zutage. Es kommt im zweiten Korintherbrief auch sehr stark zum Ausdruck, welch ein gespanntes Verhältnis dieser Apostel Paulus, der immer und immer wieder in Korinth gewesen ist, zu dieser Gemeinde hatte. Man akzeptierte ihn nicht als Apostel. Man sagte, ha, der hat ja eine Krankheit, um die geht es nämlich kurz vor der Jahreslosung, die wir gelesen haben. Der hat eine Krankheit, mit der wird er nicht fertig. Paulus nennt diese Krankheit oder dieses Übel in seinem Leben einen Pfahl im Fleisch. Und der hat ihm zu schaffen gemacht. Dieses Problem war nicht einfach für ihn zu bewältigen. Und er sagt, ich habe dreimal zu Gott gerufen und habe gesagt, Gott, nimm mir doch das weg, dass ich auch auftreten kann wie ein normaler Mensch. Und Gott hat gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ein Paulus, der auftritt als einer und sagt, was ich nicht alles erlebt habe, um des Evangeliums willen. Schiffbruch, Missverständnis und. Lest diesen Brief mal durch, da kann man gar nicht tief genug hineinschauen. Und das lässt uns Paulus tun in das Leben und in das Herz dieses Menschen. Er öffnet uns letztlich seine ganze persönliche Gefühlswelt. In Kapitel 6, 3 bis 10, ich möchte die Verse jetzt nicht lesen, und vielen anderen, da sagt er, wie er kaputt war, wenn er manchmal an diese Gemeinde gedacht hat. Ich habe in einer Auslegung gefunden, den Satz, das war eine ganz normale Gemeinde Jesu Christi. Das hat mich fast umgehauen. Ist es so? Kennen wir das auch? Ich erlaube mir kein Urteil. Er spricht bereits im ersten Kapitel davon und sagt, ich habe so viel Trübsal erlebt, ich kann euch das gar nicht schreiben. Mir ging es so dreckig und so schlecht, aber wisst ihr, warum Gott das zugelassen hat? Ich habe in derselben Zeit auch viel Trost erlebt, viel Zuspruch, viel Aufmunterung. Ich habe erlebt, dass ich, der Schwache, die Kraft Gottes in mir habe mächtig wirken gesehen. Und das hat mir Gott zugesprochen. Er, der Apostel, macht sich nichts vor. Er macht auch den Lesern seines Briefes nichts vor. Er ist nicht der Starke und der Superman und der Überapostel. Er ist ein Mensch unter Menschen. Mit Krisen, mit Rückschlägen, mit Frust und mit Schwachheit. Aber was mir in diesem Brief auch so geholfen hat und mich ermutigt hat, er verschweigt auch nicht das sogenannte Geheimnis unter Anführungszeichen seiner Kraft, aus der er mit diesen Situationen etwas Positives machen kann und sie meistert und bewältigt. Und so, ihr Lieben, nehmt uns diese Jahreslosung mit hinein in die Gemeinschaft mit diesem kraftvollen, mit diesem auferstandenen und lebendigen Herrn Jesus Christus und mit hinein in die Wirkungen seiner unerschöpflichen Kraft durch seine Gnade in und durch uns schwache Menschen. Und das ist doch etwas ganz Großartiges, wenn man so etwas mit hineinnehmen darf ins neue Jahr. Schon im ersten Korintherbrief hat er ihnen geschrieben, das Wort vom Kreuz, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, eine Dummheit, ist Blödsinn für die, die verloren gehen. Aber uns, die Gott diese Gnade der Errettung zugewandt hat, ist es Gottes tragende Kraft. Und deshalb schreibt er in Vers 23 und 24, deshalb predigen wir den gekreuzigten Christus. Mit diesem Jesus dürfen wir durchs Jahr gehen. Das ist doch etwas Herrliches und Großartiges. Das Kreuz, das eigentlich der Schandpfahl gewesen ist, ist damit zum Siegeszeichen, aber vielleicht auch gerade zum Rufzeichen der Liebe Gottes geworden. Drei kurze Aspekte und Dinge möchte ich herausgreifen anhand unserer Jahreslosung für unseren Weg mit diesem lebendigen und kräftigen Herrn Jesus Christus. Solch ein Weg beginnt immer im persönlichen Umfeld. Immer. Nicht irgendwo draußen und nicht irgendwo beim anderen, beim Bruder oder bei der Schwester, sondern die Wirkung der Kraft Gottes in uns schwachen Menschen beginnt immer bei mir selber. Da mögen Krisen momentan da sein in unserem Leben. Da mag vielleicht die eine oder andere Krankheit uns beschäftigen und befassen. Da mag vielleicht Bedrängnis da sein. Da mag ein Verlust da sein. Es ist so schön zu lesen in 2. Korinther, Vers 1, Kapitel 1, Vers 8 bis 10. Ich schlage das mal auf. 2. Korinther 1, Vers 8 bis 10. Ich habe zwei Seiten zuwiderwischt. Da schreibt der Apostel Paulus, denn wir wollen euch, liebe Brüder, nicht verschweigen, die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, so dass wir auch am Leben verzagten und bei uns selbst für beschlossen hielten, wir müssten sterben. Die Schwachheit des Menschen. Bedrängnis, Beschwernis. Unsere Kraft war längst am Ende. Wir dachten, jetzt geht's zu Ende mit uns. Und dann schreibt er, das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der selbst die Toten auferweckt. Hier kommt diese Diskrepanz der Schwachheit einerseits und der Kraft Gottes andererseits zutage. Paulus verschweigt nicht, aber er verschweigt auch nicht diese große Möglichkeit, die er in seinem Leben erfahren und erlebt hat, die Kraft Gottes in sich und bei sich wirken zu sehen. In Johannes 10, Vers 27 bis 29 sagt Jesus zu seinen Jüngern, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Die Hand Gottes ist stärker als meine. Und ich habe es manchmal erlebt, als unsere Kinder noch etwas kleiner waren. Heute habe ich mit Schrecken festgestellt, dass unsere zweite Tochter auch schon ziemlich alt wird. habe ich gar nicht geglaubt, dass die einen runden feiert in ein paar Tagen. Naja, die meisten kennen sie, die Esther. Was glaubt ihr, wie alt die wird? Bitte? Ein halbes Jahrhundert, das hat ja die Hedi eingeflüstert. Das gilt nicht beim Raten. Also, wir sind manchmal da im KJ mit ihnen spazieren gegangen. Da waren sie noch so 3, 4, 5 Jahre alt und da war noch keine Ampel. Und da musste man über die Straße gehen und da war es sehr gefährlich. Und bis dorthin habe ich es oft so getan, dass ich meinen Finger gehalten habe und sie hat sich dann bei mir festgehalten und dann sind wir spaziert mit den Kleinen. Und als es aber dahin kam, an diese gefährliche Kreuzung und sie zu überqueren, da war mir mein Finger zu unsicher. Da habe ich selbst ihre Hand ergriffen oder die Hand der anderen und wir sind über die Kreuzung bisher immer heil drüber gekommen. Wenn Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und niemand wird sie aus meiner Hand reißen, ihr Lieben, das ist der kraftvolle Jesus, dem es nicht genügt, uns nur den kleinen Finger oder den Zeigefinger zu geben und zu sagen, jetzt Georg, halt dich dran mal fest, sondern er greift unsere Hand, auch im neuen Jahr, und lässt sie nicht los. Dieser Apostel Paulus, der durch diese trübe Zeit gegangen ist, der schreibt an die Christen in Rom, er sagt, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder 2011, das sage ich jetzt dazu, noch 2012, noch 2013 und was immer kommen wird, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, und da kann man mal nachlesen, was er alles aufzählt. Er sagt, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Mit diesem kraftvollen Jesus dürfen wir ins neue Jahr gehen. In Jesaja 54, Vers 10 haben wir dieser Tage in der Bibellese gelesen, es werden auch Hügel und Berge weichen und hinfallen. Aber meine Gnade, das heißt diese Zuwendung, die den Rahmen unseres Lebens ausmacht, die wird nicht von dir weichen. Das persönliche Umfeld unseres Lebens. Zweitens, das Umfeld der Gemeinde Jesu Christi. Es ist mir aufgefallen, wie oft die Bibel von der Gemeinde Jesu Christi als kleine Herde spricht. Nicht als Existenz einer gewaltigen Sache in dieser Welt, sondern immer wieder, auch in der Offenbarung, sagt Jesus, du hast eine kleine Kraft. Aber, ich habe vor dir, zum Beispiel Offenbarung 3, 7 bis 13, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die kann niemand zuschließen. Denn ich sage es, und wer ist dieser Ich? Dort heißt es, ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Ich habe die Schlüssel des Lebens. Ich habe die Schlüssel Davids. Also mir kommt vor, es gibt keine größere Schlüsselfigur in der Weltgeschichte als Jesus Christus. Er hat die Schlüssel. Und wenn man vor verschlossenen Türen steht und vor verriegelten Gittern, dann braucht man jemanden, der die Schlüssel hat. Und jemand, der nicht nur die Schlüssel hat, sondern auch die Vollmacht und die Autorität, den Schlüssel zu gebrauchen. Wisst ihr, manchmal hat man ja einen Schlüssel, aber man hat trotzdem zu gewissen Räumen keine Autorität hineinzugehen. Jesus hat sie. Er hat gesagt zu seinen Jüngern, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es ist eures Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Und an anderer Stelle sagt, ich baue meine Gemeinde auf einen Felsen und diesen Felsen und die Gemeinde, auf die auf diesen Felsen gebaut ist, werden auch die Pforten der Hölle nicht überwältigen. In Philipper Kapitel 1, Vers 6 sagt der Apostel Paulus, Jesus, der das Werk begonnen hat, der wird es auch vollenden. Gott hinterlässt keine Bauruinen. Er fängt nicht etwas an und lässt es halbfertig stehen, um es dann dem Verfall preiszugeben, sondern er beginnt und er vollendet. Nicht ein Mensch beginnt eine Gemeinde, auch nicht der Lorenz Wackensinn, obwohl Gott ihn gebraucht hat mit seiner Frau und Familie, diese Gemeinde hier ins Leben zu rufen, aber der eigentliche Herr und der eigentliche Baumeister ist Gott. Und der hat begonnen und er wird auch vollenden. Wisst ihr, was der Apostel Paulus diesen Korinther, die plötzlich in solch eine Verwirrnis gekommen sind, am Anfang der Gemeindegründung geschrieben hat? In 1. Korinther Kapitel 1, auch das lese ich jetzt nicht, ich zitiere nur, da sagt er ihnen, schaut mal an, eure Reihen, die da sitzen in eurer Gemeinde. Was sind das für Leute? Da steht nicht viel Weise, ein paar waren dazwischen, nicht viel Angesehene, nicht viel Mächtige, nicht viel großartige Typen in dieser Welt, sondern was vor der Welt töricht erscheint, schwach erscheint, gering erscheint, verachtet erscheint, das hat Gott erwählt, damit er in seiner Kraft etwas mache und etwas gestalte. Diese Dynamis Gottes ist die schöpferische und gestaltende Kraft. Und wisst ihr, bei allem Zustand in unserer Gemeinde, zu der ich auch gehöre, und wir alle gehören, oder fast alle, die heute hier sind, zu der wir gehören, wir haben eine Zukunft. Wenn Griechenland auch kaputt geht, wenn manch ein Betrieb vielleicht auch Konkurs und Insolvenz anmelden muss, das braucht die Gemeinde Jesu Christi nie tun. Sie kann sich vielleicht manchmal überschulden, aber sie kann immer wieder auf die Gnade Gottes zurückgreifen. Und ich wundere mich, was aus diesen schwachen Anfängen in Korinth und dieser 11 erbärmlichen Jünger Jesu, die sich versperrt und verriegelt hatten, nachdem Christus gekreuzigt war, was alles geworden ist in dieser Welt durch die Jahrhunderte, durch die Gnade und die Kraft Gottes. Und der letzte Gedanke, die Kraft Gottes manifestiert sich nicht nur in unserem persönlichen Leben, nicht nur im Leben und Wirken der Gemeinde, sondern sie manifestiert sich auch in unserer Welt. Wir müssen nur mit offenen Augen und im Sinne der Bibel und des Wortes Gottes die Geschichte der Welt und der Länder und Völker betrachten. Ich weiß, dass es eine Euro-Krise gibt, eine Wirtschaftskrise, das Wort Krise ist wahrscheinlich das am meisten gebrauchte Wort, nicht nur Top 10, sondern Top 1 in diesen letzten Wochen. Ich habe es auch gehört, wir hören von Aufständen, wir hören von Umstürzen, ob das in Ägypten oder Libyen oder anderen Ländern ist. Wir hören von Streiks und Terror, wir hören von Erderwärmung und Trockenheit und Hungersnot und Katastrophen und Vulkanausbrüchen und Erdbeben und Überschwemmungen. Wir hören von Tyrannei und Kriminalität und Korruption und Schulden und Unmoral. Soll ich noch weiterfahren? Wir hören von dem Maya-Kalender, der heuer endet am 21.12.2012. Ich habe das verwechselt, nämlich am 12.12. habe ich gedacht, 12, das ist ja so ein magisches Datum. Und da sage ich zu meiner Frau, da habe ich Schrittmacherkontrolle, wenn das so ist, brauche ich gar nicht mehr hingehen, nicht? Also, was da immer auch passiert, Angst und Unsicherheit und Zukunftsfragen, wisst ihr, das mag uns doch sehr beunruhigen. Das mag uns noch schwächer machen als bisher. Das mag uns durcheinander bringen. Hedi sagte in diesen letzten Tagen oft, ja, wir müssen damit rechnen. In der Bibel steht, Himmel und Erde werden vergehen. Womit rechnest du eigentlich? Sagte sie zu mir. Ja, so ist es. Das wissen wir, dass all das Geschaffene ein Ziel und ein Ende hat. Aber es steht zur gleichen Zeit, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und auch das ist ein Wort Gottes. Meine Kraft, Jesus spricht, Doppelpunkt, so heißt die Jahreslosung, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und Jesus ruft seine Hörer bei dieser Ankündigung, dass Himmel und Erde vergehen werden, Lukas 21 kann man das nachlesen, er ruft sie auf, nicht den Kopf in den Sand zu stecken wie der Strauß, sondern das Haupt zu erheben und sich zu freuen. Warum? Nicht das Ende der Welt dürfte oder sollte uns Angst machen, sondern die Freude kommt daher, dass Jesus, unser Herr, wiederkommt. So hat es Thomas bereits erwähnt. Die Welt geht nicht unbedingt in diesem negativen Sinn ihrem Ende entgegen, sondern sie geht ihrem Neuanfang entgegen. Der Prophet Daniel im Alten Testament, der ist für mich ein sehr interessantes Buch, lest das auch mal, wenn ihr Zeit habt in den Ferien. Da steht ein Wort bei Nebukadnezar, diesem gewaltigen König von Babylon, übrigens, das war der Vorläufer von Saddam Hussein aus dem Irak. Und er hat auch gedacht, der damals, er könne die Welt erobern und ist letztlich schmählich zu Ende gegangen. Wie ein Tier auf dem Felde, so heißt es in diesem Buch, fraß er Gras bei den Tieren. Und Daniel hat ihm eine Prophetie gebracht und er hat ihm gesagt, der Herr setzt Könige ein und er setzt Könige ab und er gibt sein Reich, wem er will. Es ist interessant, mal unter diesem Aspekt auch die Neumischung des ganzen Nahen Ostens, der ja vor sich geht, einmal zu beobachten. Was auch über Israel in der Prophetie geschrieben steht. Es steht, Gott wird ein Zeichen aufrichten, das in Ewigkeit nicht mehr vergehen wird. Und das ist letztlich die Hoffnung nicht nur Israels, sondern auch unserer Zukunft. Nicht ein Putin und nicht ein Obama und schon gar nicht irgendein Ahmadinejad oder wie sie alle heißen, hat die Welt und ihre Geschicke letztlich in der Hand. Gott gebraucht diese Menschen, das weiß ich. Aber er ist es, von dem es in der Offenbarung heißt, ich bin, sagt Jesus, das Alpha und das Omega. Ich bin der Erste und der Letzte. Der da ist, der da war und der da kommt, nämlich der Herr von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das ist letztlich unsere große Perspektive, ihr Lieben. Siehe, so heißt es in der Offenbarung, Vers Kapitel 21, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und Gott sprach, ich mache alles neu. Abschluss mit diesem Jesus, mit diesem kraftvollen Jesus, der den Allerschwächsten seine Kraft und Gnade verheißen hat. Mit diesem Jesus möchte ich hoffe du auch, ins und durchs neue Jahr gehen. Ja, nicht nur durch die 366 Tage, sondern bis an mein und dein und unser Ziel. Und ich möchte lernen, was der Apostel Paulus uns in diesem Vers ans Herz legt, nämlich, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Amen.